Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Der dann auf rechts Jimmy Leveling findet. Auch Sterci rutscht schon wieder aus, aber trotzdem die Situation geht weiter. 2:0 für unseren VfB Stuttgart. Chef Chabot, Flankenball kommt rein. Chef Chabot, 2:0. Und da rutscht alles, da lupft alles, da läuft alles. 61. Minute und jetzt ist hier richtig Power drin für unseren VfB. 2:0, Chef Chabot. Und die Situation, die haben wir richtig herbeigekämpft.
Ei, 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 die 333, diese Sendung wird unterstützt von Produktplatzierung, von einem kroatischen Hausmacherschnaps, einem guten Travarica Rakia aus Dalmatien, oder?
So ist es, aus Dalmatien, nur das Beste für euch, haben wir noch mitgenommen, glaube ich, aus unserer 300. Folge und jetzt schau an, 333.
Wir haben auch was zu feiern, ja, nicht nur dieses Schnapszahl-Thema, sondern eben auch einen VfB Stuttgart, der einen Auswärtsauftritt hingelegt hat, der einen Rekord darstellt. 5-mal in Folge gegen Borussia Dortmund gewonnen in den letzten Jahren. In der Hoeneß-Ära noch nie gegen sie verloren. Das kann man schon mal gebührend feiern, und wenn es mit dem Gläschen Schnaps ist.
So ist es. Und ich habe euch ja in unsere WhatsApp-Gruppe kurz nach Spielende Aaron Rodgers reingehauen, der damals noch bei den Packers gesagt hat, er owned die Chicago Bears. Und ich habe, Felix, irgendwie das Gefühl, der VfB Stuttgart owned Borussia Dortmund. Du warst vor Ort, wie war's?
Ja, grandios. Vor allem, weil du ja, das haben wir angesprochen in der Folge davor, oder ich zumindest, diese Unklarheit hatte, was passiert da jetzt? Die war nach ein paar Minuten weg, weil du gemerkt hast, ey, der VfB ist voll drin und der Dortmund überrennt einen nicht. Und da noch zu gewinnen, ist halt wirklich in der Phase gerade wirklich sehr großes Kino. Und ihr habt die 5 Siege angesprochen. Davor gab es ein Unentschieden, das 3-3. Also solange Sebastian Hoeneß hier ist und gegen Dortmund gespielt hat, hat er nie verloren. 6 Spiele am Stück. So eine Serie, das kann ich schon mal vorwegnehmen von den Daten, gab es noch nie gegen Dortmund.
Ich würde gern, bevor wir im Detail über das Dortmund-Spiel sprechen, mit euch ganz kurz nochmal rekapitulieren, was meine Gedanken so waren. Ihr habt ja eine sehr schöne Folge aufgenommen letzte Woche. So ein bisschen vielleicht die nicht ganz so optimalen Leistungen zuletzt ein bisschen analysieren. Wir hatten das Pokalspiel gegen Augsburg und dann ging es nach Dortmund. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Augsburg-Pokalspiel, genauso wie es gelaufen ist, richtig war. Aus Sicht, wie geht's weiter, findet die Mannschaft wieder so ein bisschen zu ihrem Selbstverständnis zurück. Man hatte ein bisschen das Gefühl nach Paris, dass das die Mannschaft schon ein bisschen in ihrem Selbstverständnis angeknackst hat und sie sich vielleicht gefragt haben, sind wir wirklich so schlecht oder sind die wirklich so viel besser? Und dieses Augsburg-Spiel mit der Unsicherheit am Anfang, mit dann dem 1-0, mit dem nach Hause bringen, war mein Gefühl, das nehmen wir mit nach Dortmund und wir können es doch, wir können kicken und wir können mithalten mit solchen Mannschaften und wir können natürlich auch gegen Borussia Dortmund spielen. Also Philipp, meine These ist, dieses Dortmund-Spiel hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie du gegen Augsburg weitergekommen bist und dich vielleicht auch weiter gemüht hast. Sowas brauchst du manchmal.
Ehrlich gesagt, anders wäre es auch gar nicht gegangen. Die Mannschaft hat sich durch diese 3 Pleiten inklusive diesem Brett gegen Paris in eine Position gebracht, aus der kommst du nicht anders raus. Aus der kommst du nicht mit Glanz und Gloria raus. Aus der kommst du nur mit Arbeitertum, mit harter Arbeit, mit eklig sein, mit
Akribie,
dreckig auch die Dinger ziehen. Nur so kommst du da raus. Und das ist ihnen gelungen. Und das ist ein Reifeprozess, meine Damen und Herren. Ja, genau darüber reden wir nämlich eigentlich. Der VfB Stuttgart, den wir alle kennen, sehr gut, vielleicht zu gut kennen, aus den letzten 1,5 Dekaden, der hat in bestechender Regelmäßigkeit in solchen Situationen nicht geliefert. Und jetzt liefern sie. Und das ist einfach festzuhalten. Ja, und diese Art und Weise, ich meine, das hört sich platt an, ich habe es auch schon oft genug gesagt, aber wenn jemand mal selber Fußball gespielt hat oder generell Mannschaftssport, unabhängig ob es Fußball ist, ja, aber dann war der auch schon mal in so einer Situation oder sie, ja, und kennt das, ja, aus seinem Amateursportbereich, aus seinem Club, für den er aktiv ist. Und jeder, der das genau sich anschaut, wird mir zustimmen, auch derjenige, der damals in so einer Situation selbst war, kam nur da raus, nicht weil er den nächsten Gegner mit 8-0 abgeschossen hat und hier eine riesen Feier veranstaltet. Nein, er kam raus, weil er die klassischen Basics auf den Platz gebracht hat. Er kam raus, weil er Spiele auch mal ein bisschen dreckig gezogen hat. Und das hat etwas erwachsen lassen. Und in dieser Situation ist der VfB jetzt gerade. Deswegen ist es so spannend, auch mit Blick schon auf das Sendungsende, ob sie anknüpfen können. Ja, weil darum geht es jetzt schlussendlich. Diesen Turnaround, den du dir selbst geschaffen hast, zu veredeln. Ja, und das geht eben nur mit weiteren Erfolgserlebnissen.
Felix, ich bin noch einen Tick vor dem Dortmund-Spiel. Pressekonferenz vor der Partie. Sebastian Hoeneß wird danach gefragt, Borussia Dortmund, neuer Trainer, Niko Kovac, was machst du, wie bereitet es es vor, wie gehst du es an? Und Sebastian Hoeneß sagt, ich kann es eigentlich gar nicht vorbereiten, weil ich weiß nicht, was uns erwartet, aber was wir machen können, ist unser Ding machen. Und mein Eindruck war, dass ja, das Spiel ist erfolgreich ausgegangen, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass dein Matchplan der bessere war. Und der Matchplan des VfB war ein bisschen anders als in den Wochen davor.
Ja, das war ein untypischer VfB-Sieg, aber ich glaube, deswegen schmeckt er auch doppelt und dreifach so gut,
ja,
weil es halt mal ein abwartender VfB war. Wir werden es auch in den Daten sehen, sehr untypische Zahlen, aber trotzdem ein Sieg, für den man sich nicht entschuldigen braucht, weil du hast halt ein bisschen mehr abgewartet. Das war, wie Philipp angesprochen hat, wie wir es bei der Youth League auch später haben, das war eine Mannschaftsleistung über 90 Minuten. Die hat vorne angefangen, vorne Druck gemacht, Kobel, zwei der Dinger, irgendwie 5 Meter ins Ausgepölt, weil es nicht anders ging. Hinten defensiv bockstark gewesen und das, obwohl ja immer noch nicht die Top-Aufstellung hinten drin steht und Aider Kiel immer noch fehlt. Also was gerade Chabot und Hendricks da hinten zusammen gemacht haben gegen Augsburg, gegen Dortmund, das war schon sehr ordentlich für das, dass sie so selten zusammengespielt haben dürften. Also es ist ein Sieg, den man wirklich, wirklich hoch anrechnen kann. Und das war vielleicht so ein bisschen fast diese Tuchel-Taktik damals, die er gegen VfB aufgesetzt hat, von wegen, ey,
korrekt,
tun wir mal so, als wären wir Underdog, obwohl wir es eigentlich nicht sind. Und so ist er VfB rein und so hat es funktioniert. So hast du Dortmund auch zu Weißglut getrieben. Nicht anders fängt sich später dann der Riasson noch eine gelb-rote Karte, außer wenn er eben genervt ist von dem Spielverlauf und von dem Spiel. Und dass da eben nicht das rumkommt, was sich Dortmund gewünscht hat. Und deswegen war das wirklich ein großer Sieg.
Wollen wir mal hören, was der Trainer sagt?
Unbedingt.
Wir wollten das Spiel zu großen Teilen ähnlich gestalten, wie es heute der Fall war. Wir wussten, dass wir wahrscheinlich einen offenen Schlagabtausch nicht spielen können. Und deswegen war schon die Idee, eher einen Tick tiefer den Gegner auch zu empfangen, was in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist. Dann öfter mal Entlastung, also in der Anfangsphase ging es noch, dann hinten raus hat man ein bisschen zu wenig Entlastung, hatten eine Riesenchance durch Dennis, aber natürlich auch da dann im Gegenzug eine Riesenchance von Adeyemi und auch noch ein, zwei andere Situationen. Trotzdem war es ein recht ereignisarme erste Halbzeit. Zweite Halbzeit hatten wir dann Glück in der Anfangsphase, müssen wir anerkennen, und dann ist es trotzdem ja so, wie es halt sein muss. Du musst dann zustechen. Das war natürlich die Idee, die Situationen, die da liegen, dann auch zu nutzen. Die zweite haben wir dann genutzt, die dritte auch. Dazwischen war dann auch nicht viel. Und das war dann natürlich dann die entscheidende Phase. Die 15, 20 Minuten nach der Halbzeit haben wir dann für uns entschieden. Und dann finde ich schon, dass wir es über weite Strecken gut verteidigt haben, klug verteidigt haben, pragmatisch verteidigt haben. Ärgere mich sehr über das Tor, das Eckballtor. Da mussten wir dann natürlich noch zittern. Es lag aus meiner Sicht nicht in der Luft zu der Phase, und deswegen war es unnötig. Und trotzdem, wir sind überglücklich, in Dortmund zu gewinnen. Das ist was Besonderes. Möchte meiner Mannschaft, das ist eine junge Mannschaft, ein großes Lob aussprechen für die Art, wie sie das Spiel heute gespielt hat. Da musst du klar sein, committed sein, und das war sie. Ein großes Lob auch an Chef, der super verteidigt hat und am Ende dann das entscheidende 2-1 für uns gemacht hat. Dankeschön.
Ja, so weit Sebastian Hoeneß, der durchaus sehr glücklich klingt und sagt, ja, das, was wir uns vorgenommen haben, das ist so eingetreten.
Guter Move, kann man definitiv so festhalten, und Spötter könnten jetzt noch anführen, der VfB hat ja auch einen Mann mehr auf dem Platz.
Ja?
ja. Denn Waldemar Anton hat also alles getan, was er tun konnte, um diesem Spiel eine entsprechende Wendung zu geben. Den ersten hat sein Kumpel noch liegen lassen, wahrscheinlich aus Schutz, ja, aber auch die Vorlage auf diese Einzelaktion von Dennis Undaff, der allein aufs Tor zuläuft, kommt halt von Waldemar Anton. Und dann passieren nachher Dinge, die werden, glaube ich, noch länger Gesprächsthema sein.
Ich fand interessant, wir wollen natürlich, also ich meine, Waldemar Anton hat genug auch zu hören bekommen von 8000 mitgereisten Fans am Samstag, da müssen wir nicht auch noch irgendwie drauftreten. Aber was ich interessant fand, ist, weil irgendwie gab es ja dann so Kommentare wie Waldemar Anton immer noch im Herzen VfBler, legt den Ball unter vor und so weiter. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, Waldemar Anton ist viel schneller Dortmunder geworden, als man glaubt, weil...
Gilt nicht nur für ihn, gilt für Seru genauso. Ja.
Und so,
nur, dass
und,
der noch trifft, dass er seinen Job noch erledigt. Ne?
Und wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen diese fast schon Ehrfurcht, die Dortmunder vor dem VfB haben. Auch durch die Ergebnisse aus den letzten Jahren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, Angstgegner zeigen die Ergebnisse. Aber das merkst du einfach auch bei den Dortmundern. Und andersrum, der VfB fährt dahin, selbstbewusst, breite Brust, im Grunde sehr vergleichbar mit dem Auswärtssieg in der vergangenen Saison, ja. Als man auch ja. gut defensiv stand, erinnert euch, stiller Innenverteidigung.
Ja, ja. Naja,
und dann eben das Ding 1-0 gewonnen hat.
Gerassi, sehr schönes Tor gemacht.
Exakt, also mit der VfB schafft es, gegen Borussia Dortmund eine Attitüde auf den Platz zu bringen, die den Gegner sofort einschüchtert irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber gegen Dortmund klappt es.
Ja, und eben auch ein Sieg, der letztes Jahr angesprochen ist, 0-1, ich glaube Schlotterbeck war es, letzte Minute mit diesem Riesending. Das Spiel kann natürlich nach dem Verlauf auch 2-2 ausgehen.
Ja.
Julian Brandt hat ja auch nochmal einen liegen gehabt in der Nachspielzeit.
Der letzte
aber.
Freistoß war blanker Wahnsinn. Ich habe selten so einen Aussatzblock kollektiv lachen sehen nach dem Freistoß, weil diese Anspannung war so da, so boah, jetzt haben wir 6. Minute, der fliegt nochmal rein, danach ist vorbei und dann jagt das Ding da irgendwie über das Stadion.
Ich habe irgendwo den Take gehört die Tage, das ist eigentlich ein Entlassungsgrund. Dieser ja. Freistoß.
Ja, also eine Woche in die 21 Schruppen.
Ja, also ja, aber lass uns vielleicht, ich meine, die Dortmunder haben schon genug abbekommen, weil dem Anton sowieso, ja,
so.
Ich glaube, wir müssen alle aufpassen, nicht so ein bisschen biased zu werden in dieser Nummer. Ja,
Jeff, er heißt Jeff.
Ja,
und ich würde gerne mit euch die Frage diskutieren, ob ihr eine Erklärung dafür habt, warum Jeff Chabot offensichtlich das fleischgewordene Kryptonit für Serou Guirassy ist, weil er hat das ja nicht nur jetzt am Samstag gemacht, sondern auch schon im FC-Trikot in Stuttgart. Er nimmt einfach Serou Guirassy aus dem Spiel.
Wenn du mit Fabian Wohlgemuth unter der Hand oder so sprichst, dann wird er dir sagen, das ist einer der beiden Hauptgründe, warum wir ihn verpflichtet haben.
Mhm.
Einmal Preis-Leistung. Es war klar, für dieses geringe Geld musst du diesen Spieler eigentlich holen. Ja. Und das Zweite war, dass der einzige Bundesliga-Verteidiger der letzten Jahre seit Guirassy in Stuttgart ist, der den kaltgestellt hat, und zwar in jedem Spiel. Ja. Oder vielleicht nicht ganz kaltgestellt, aber zumindest halt auf dem Weg war, ist egalisiert irgendwie ja. ausgehen zu lassen. Ja.
Nimm das 1-1 vom VfB gegen ja, Köln. Eben, nimm ja. das Spiel jetzt. Serou Guirassy, nicht eine Torszene. Nicht ein Abschluss. So, da wird alles im Keim erstickt, natürlich auch im Verbund, aber am Ende der Kette ist es Jeff Chabot, der einfach irgendwie weiß, wie er den Kerl in den Griff kriegt.
Chefsache sozusagen.
Ja, kann man sagen.
Nein, hat er gut gemacht. Ich möchte allerdings noch, also bei allen sportlichen Lobeshymnen hat er verdient, haben auch alle anderen 10, die mit ihm auf dem Platz standen oder plus ein Wechselspieler noch ein paar mehr. Aber für mich geht auch, wie so oft, ein Hut, den ich hier ziehe, nicht aufhabe, aber ziehe, an die 8000 und ein paar Zerquetsche, die da mit dabei waren. Ja, das war schon letztes Jahr so, als Dortmund 50 Jahre Westfalenstadion feiern wollte und der VfB Auswärtsblock zieht ihn einfach komplett den Zahn von der ersten Minute an. Und dieser Mythos Südtribüne kommt dir vor wie so ein kleiner Kindergartengruppe auf Ausflug. Ja, da passiert halt gar nichts. Und das war jetzt eben am Samstag wieder so. Ich habe das Spiel vor dem Fernseher gesehen. Nee, ich habe nur die zweite Halbzeit vor dem Fernseher gesehen. Das ist die Halbzeit, was zu tun gehabt, aber du hast halt diese gelb-schwarze Wand, die habe ich nicht gehört. So, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Felix, du warst da drin, ist dann nämlich immer noch schwierig, ja, weil du stehst ja innerhalb ja, dieser 8000, also, da hörst du eh nichts anderes.
Fairerweise, man hört es aus dem Gästeblock natürlich nicht, die gelbe Wand, also man hat es ein paar Mal gehört und die kann noch was entfalten, wenn halt da ein paar mehr mithüpfen würden als so 2-3 Gruppierungen, das war es dann, aber als wir mal ein bisschen gepusht haben, du siehst, da ist ein härterer Kerne mithüpft, da war es auch zu hören. Genau das Gleiche, wenn du bei uns in der Kurve stehst, hörst du den Gästeblock auch im seltensten Fall. Das ist nicht ganz fair zu bewerten.
Wenn du es hörst, ist kein gutes Spiel.
Ja, so. das auch richtig. Aber was ich bewerten kann, ist, dass es natürlich großen Spaß gemacht hat in diesem Gästeblock. Natürlich
wie er grinst.
Auch schon in der ersten Halbzeit, als es noch 0-0 stand. Also wirklich über 90 Minuten ein super Spiel gewesen. Generell eine super ja entspannte Auswärtsfahrt, Bahnverkehr hin und zurück. Alles top gelaufen, Orga vor Ort. Und natürlich, dass er auch noch 2-1 gewinnt. Ich glaube, die meisten VfB hatten dieses Gefühl, hab mit einigen an der Kiosk-Schlange gestanden, die uns
auch lang genug traditionell
die,
dort.
Ja, die, ja. Die uns auch gelobt haben hier. Das hatte ich euch auch schon mitgegeben auf WhatsApp, jetzt auch hier nochmal. Aber auch da einige gesagt, boah, ich weiß nicht heute, so wenn ich realistisch bin, tippe ich auf 3-0 Dortmund, weil viele schon diese Angst hatten vor neuer Trainereffekt. Deswegen war es, glaube ich, nochmal euphorischer, weil so ein bisschen unerwartet.
Apropos Tipps, Felix, ich glaube, wir müssen nochmal über Herrn Meisel sprechen.
Was?
Rezo exposed.
Was denn?
Was ist da passiert, bitte? Was ist im Tippspiel passiert?
Ich hatte eine nächtliche Eingebung, mehr sage ich dazu nicht.
Ja, wir haben halt auch nie Regeln festgelegt. Ne? Für mich ist im Kopf festgemacht, was ich hier tippe auf Band für die Podcastaufnahme, bleibt so stehen. Das sehen
also,
andere
für euch
alle
draußen
anders.
Aufzulösen vielleicht. Ja, wer in unserer Kick-Tipp-Gruppe ist, hat es eh gesehen. Aber ich habe ja hier letzte Woche mit David und mit Felix ein schnödes 0-0 vorhergesagt und war nicht oder fiel nicht der Theorie anheim, das wird ein High-Scoring-Game. Ja. Und dann bin ich aber am Samstagmorgen aufgewacht und dachte, nee, heute fühlt sich anders an, fühlt sich wie ein 1-2 an, also ein Auswärtssieg. Den
hatte
ich dann
eine
auch
Marillenerscheinung.
So, vielleicht hatte ich eine Marillenerscheinung.
Ja, das kann
ne?
auch sein.
Denn das habe ich dann geändert. Die Regeln lassen das zu, denn wir haben keine
wir
definiert.
Haben
und
definiert,
auch in diesem Tool schuld. Kannst du ja bis kurz vor Anpfiff deine Tipps ändern. So habe ich den geändert und so kommt es tatsächlich, dass ich die letzten beiden Spiele korrekt getippt habe, nämlich das 1-0 gegen Augsburg und das 2-1 gegen Dortmund. Damit 8 Punkte gemacht und 269 Plätze, glaube ich, gut in dieser Liste. Die knapp 1700 Tipper sind wir, glaube ich, 1680 oder sowas. Und habe also ein bisschen aufgeholt, bin jetzt auf der stabilen Position 573 oder so.
Wahrscheinlich
also irgendwo schön im Mittelfeld.
Es ist ein Wochenende, das du so schnell nicht vergessen
hast. Nein. Wenn ihr jetzt sehen würde dabei, würde mein Grinsen, wenn, also ja, kommt nicht nur von dem Travaritzer-Schnaps, sondern es ist tatsächlich so, dass mich das beseelt, diese beiden Tippspielpunkte,
so,
die ich da geholt habe.
Wie Herr Meisel korrekt 1-2 getippt hat, aus Sicht von Borussia Dortmund, gilt es natürlich zu erwähnen. Eigentor Anton, haben wir, glaube ich, alles dazu gesagt. Kann er im Grunde eigentlich auch nichts dafür. Dieser Rückpass in der ersten Hälfte war viel schlimmer. Dann das zweite Tor in
Eigentor
Folge einer Ecke.
Ungerassi.
So, stark. Hast du auch die Analyse gesehen mit
ja,
Erik Meyer?
Grandios, grandios.
Wie Serou Guirassy, also quasi den Ball erobert, möchte man sagen, in Anführungsstrichen zur Grundlinie läuft, ihn dann verliert und dann sich hinten im Hintergrund einmal kurz aus dem Staub macht und sagt, ja gut, ich habe jetzt meinen Teil erledigt, macht ihr mal. Plötzlich stehen drei Spieler am zweiten Pfosten völlig blank und ja. So fällt das Tor. Wow. Ich muss auch sagen, wir reden natürlich nicht über Dortmund, aber ich erkenne Serou Guirassy auch in einigen Situationen nicht wieder, muss ich sagen, Stichwort Fallsucht auch. Aber dass der VfB diese Situation dann ausnutzt, 2-0, das Stadion völlig ruhig gestellt hat. Also ich habe es im Fernsehen gesehen, Felix, das war für mich dann die Phase, wo dann wirklich das Stadion aus Dortmunder Sicht total ruhig war.
Das war einer der größten Explosionsjubel, die ich diese Saison miterlebt habe, glaube ich, das 2-0. Weil das war klar, direkt nach der Halbzeit 60. plus halt diese 2-Tore-Abstand und halt die Bude an sich. Also wie Chabot das Ding da reinjagt aus kurzer Distanz in Top-Stürmer-Manier, das ist halt schon einfach richtig gut.
So, dann führt der VfB 2-0. Und dann, um einmal ganz kurz die Geschichte des Spiels nachzuerzählen. Dann gibt es eine Phase beim VfB, wo er 10, 15 Minuten vielleicht einen Tick zu passiv ist, sich ein bisschen zu arg fallen lässt, den Dortmundern ein bisschen zu viele Ecken und Freistöße gibt. Daraus fällt dann der Anschluss. So, das hast du mal. Du kannst in Dortmund vermutlich nicht 90 Minuten auf höchstem Level durchspielen. Das heißt, da hat der VfB eine schwächere Phase gehabt, die hat Dortmund ausgenutzt. Was ich dann beeindruckend finde, ist, dass der VfB vom Anstoß weg das Spiel wieder ändert. Mehr Ballbesitz, das Spiel weiter nach vorne verlagert, wieder mehr in Richtung Dortmunder Hälfte und einfach so genau diese Phase wieder neutralisiert. Weil eigentlich, ich sag mal, 8 von 10 Bundesligamannschaften, wenn sie in Dortmund kurz vor Schluss den Anschlusstreffer kassieren, lassen sich noch weiter zurückfallen, werden vielleicht noch ängstlicher. Ne? Das macht der VfB nicht und wie auf Kommando vom Anschlusspunkt weg zieht der VfB das Ding wieder an sich und ehrlich gesagt bis auf diesen ja, epochalen Freistoß von Julian Brandt kann da auch nicht mehr viel dann.
Ich will jetzt Daten hören.
Bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Dann gehen wir rein. Wie gesagt, das sind Daten, die sprechen nicht 100% für ein 1-2, aber es darf uns in dem Fall egal sein. Die Bundesliga-Daten offiziell, zuerst der BVB, dann der VfB. Expected Goals werden gelistet 0,97 zu 0,31.
Ich grätsch gleich ganz kurz rein, wer lesen will, warum der VfB so niedrigen XG-Wert hatte, obwohl David, Dennis Undaff allein auf Kobel zugelaufen ist, möge das Stück von David Scheu lesen. Packen wir euch in die Shownotes. Sehr lesenswert.
Ja, weil zum Beispiel gehört eben die Undaff-Chance nicht mit rein und die hat jetzt schon irgendwie eigentlich einen Effekt gehabt, aber dazu habe ich gleich eine Statistik dazu gehört. Zweitniedrigster Wert des VfB. Wir befinden uns nämlich im Abstiegskampf-Sandwich in der eigenen Tabelle zwischen Leverkusen und Bayern, also zwei Spielen, wo die Aussätze auch wirklich nichts gerissen haben, was die Offensive angeht. Schüsse aufs Tor, 6-2, aber eben, das habe ich gerade angekündigt, gucken hier und da mal auch bei FOTMOB rein, tue ich hier auch, weil die auch ein paar spezifischere Daten liefern. Großchancen sind 1-2. Und das spiegelt dann eben das Ergebnis wieder oder eben diese Unterchance ist da mit drin, was ja bei den Expected Goals eben nicht ist. Ballbesitz 63-37%, der niedrigste Wert des VfB in der gesamten Saison und natürlich entsprechend auch der höchste, den sie zugelassen haben von den Gegnern. Pässe auch da ja, knapp 300 mehr auf Dortmunder Seite, auch das ist der zweithöchste Wert bei den Gegnern und der niedrigste Wert beim VfB, die wenigsten Pässe der gesamten Saison. Passquote auch die wirklich nicht gut, 87% bei Dortmund, 74% beim VfB, auch das schlechtester Wert in der gesamten Saison und der zweitbeste von den Gegnern. Laufleistung ist tatsächlich laut den Daten genau ausgeglichen, 110,1 zu 110,1 Kilometer, da haben sie sich nichts nehmen lassen. Sprints 219 zu 212, auch das ausgeglichen. Keine Glanzwerte, es war die Laufleistung auch schon keine Glanzwerte insgesamt. Der VfB hat das Spiel eben so ein bisschen ja, entspannt, ruhig gestaltet, nicht so viel machen lassen. Gewonnene Zweikämpfe trotzdem interessant, 69 zu 83, also das ist schon durchaus ein Vorteil für den VfB, wenn es auch trotzdem der viertniedrigste beim VfB ist in der gesamten Saison. Also trotz der wenigen gewonnenen Zweikämpfe sind sie immer noch besser gewesen als Dortmund, also das ist vielleicht ein Thema, wo sie weiter dran ackern müssen.
Du kannst aber auch, also ganz ehrlich, wenn du nur 5 gewinnst und sind halt die 5 entscheidenden, dann reicht es halt auch.
Deswegen sind immer die Gesamtwerte natürlich interessant, dann spezifische Zweikämpfe anzugucken. Ecken 9 zu 4, Fouls 13 zu 14, alles sehr ausgeglichen. Und jetzt anschnallen haben wir ein paar Stories zu diesem Spiel, die man auch schön von der Bundesliga-Seite runterziehen kann, diese zusammenfassen. Das war das 6. Eigentor von Waldemar Anton, 3 in Liga 1, 3 in Liga 2. Julian Brandt, das Tor, was wir angesprochen haben, Expected Goals Wert von 3,3. Also wirklich komplett minimal dieser Wert. Bisschen Zufallsprodukt, wie er halt da durchrutscht an sich. Seit Klopp 2008, 2009 haben eigentlich alle BVB-Trainer, neuen BVB-Trainer mit dem Sieg gestartet. Kovac nicht. Und noch einen obendrauf. Seit Bert van Marwijk 2004 wurde auch kein Debüt verloren. Auch die Serie ist jetzt gerissen, 21 Jahre später. Damit war Dortmund jetzt schon seit 5 Heimspielen auf den Sieg. Das ist die längste Heim-Sieglos-Serie seit 18 Jahren. 8. Saisonniederlage, auch das schon mehr als in der letzten Saison beim BVB. Und wie ich es angekündigt habe, der BVB hat jetzt schon seit 13 Pflichtspielen seit Ende November immer mindestens ein Tor kassiert. Hat sich fortgeführt. Noch eine gute für Dortmund. Seit diesem 0:1 gegen den VfB im April letzten Jahres haben sie immer auch zu Hause selber getroffen. Also wie gesagt, da waren Tore garantiert fast in dieser Partie. Und zum VfB immer angesprochen. 5 Siege am Stück, 6 Spiele ungeschlagen, noch nie gab es so eine lange Serie. Und noch als letztes Goodie noch für Maximilian Mittelstädt, der auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, mit Chabot bei uns beide eine 1,5 bekommen. Und um die ging es bei uns in Sachen Man of the Match. Hat sein 50. Bundesligaspiel für den VfB gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ich habe heute Morgen auf der Herfahrt ins Büro den Take gehört von den Kollegen von der Elf-Freunde-Redaktion im Themenfrühstück. Eigentlich sei das Spiel gegen Sporting Spiel 1 von Kovac gewesen.
Und es ist ja erfolgreich. Ja. Also herzlichen Glückwunsch.
Wieder Thema Gerassi, der 10 Tore in der Champions League. Also es ist halt so
super. Ne? Jede Woche, die Borussia Dortmund unter der Woche weiter aktiv ist, bringt den VfB Stuttgart den internationalen Plätzen ein ganzes Stück näher.
Christian Pavlic, großer Freund der Schwarz-Gelben. Schon immer gewesen, wird es auch immer so.
Ich habe am Dienstagabend in schwarz-gelber Bettwäsche geschlafen.
Ein Satz hätte ich gerne noch verloren. Und zwar zu einem, über den man meiner Ansicht nach aktuell zu wenig spricht. Und der Mann heißt Jamie Leveling.
Danke.
Der hat ein Bombenspiel gemacht. Der hat den Pre-Assist gegeben zum ersten. Der hat das zweite direkt aufgelegt. Der steht jetzt bei zwar nur 2 Vorlagen, seit er wieder da ist, in all den Spielen, Ligaspielen. Aber eigentlich sollte zumindest das... Sollten beide eigentlich zählen für ihn, denn auch auf den Schuss von Führich steckt er durch. Also für mich ein Spieler, der aktuell unterm Radar fliegt, weil er sehr solide performt. Wenn er spielt, liefert er ab, gibt immer wieder mal den Energiebringer, wenn er reinkommt. Ja, und ich bin gespannt, was da noch passiert, denn oft ist es ja so, dass wenn man eine Weile ausfällt und so wie er fast 6-8 Wochen vor Weihnachten.
Am 1. November hat er sich verletzt.
Genau, dann braucht, beim Leverkusen-Spiel war das, ne?
Ja, genau.
Dann braucht er ja oder brauchen Athleten oft nochmal genau die Zeit, bis sie wieder bei ihrer Topform ankommen. Das heißt, diese Phase kommt jetzt. Ja, also er ist jetzt seit 6-7 Wochen wieder regelmäßig bei Spielen im Einsatz und jetzt bin ich mal gespannt, was Jamie Leveling noch zu bieten hat, denn ein paar Spiele, die auch ihm gut kommen, ja, von den Gegnern her und deren Anlage. Gleich schon am Samstag. Die stehen jetzt eben vor der Tür.
Felix?
Teile ich komplett. Das war auch so eine Beobachtung. Auf Dortmunder Seite war es Gittens, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, wenn der den Ball hat, passiert was, aber Leveling auch, aber eben beide Richtungen. Also ich wusste, der hat jetzt den Ball, egal wo er ihn bekommt, er verliert ihn schon mal nicht, weil er hat den Körper, der hat die Cleverness und wenn jetzt was nach vorne geht, mal Doppelpässe, dann geht da auch was. So Leveling war sehr gut.
Hat er am meisten zugelegt in diesem Bereich, seit er beim VfB ist. Genau diesen Aspekt. Ja klar, Speed hat er schon immer gehabt, schießen konnte er auch, meistens nicht so genau auf ein Ziel.
Ja, das hat ein bisschen gedauert.
Aber der wichtigste Punkt ist der, mit dem Ball am Fuß, du kriegst den Ball von ihm nicht. In 99% der Fälle kriegst du den Ball nicht. Ja? Und das ist ein sehr wichtiges Asset, vor allem wenn du eine Mannschaft bist, die jetzt nicht den ganz, ganz klaren Zielspieler in Topform hat. Ja, den hat der VfB nicht. Ja, weder Demirovic noch Wolte Made noch Undav sind gerade in der Verfassung, wo du weißt, den kann ich den Ball, schlag den Ball lang, Bruder, und dann ist er ja noch da. Nein, ist halt nicht so. Aber bei Jamie ist es der Fall. Übrigens, wer ähnlich unterwegs war, kommen wir auch gleich dazu nach der Werbung, ist ein gewisser Herr aus Villerstadt Bernhausen namens Boyakshi. Ja, der war gegen Liverpool ähnlich unterwegs.
Ist richtig. Bei Leveling, wisst ihr, welches Spiel mir gezeigt hat, dass der Kerl komplett auf dem richtigen Weg zurück ist, und das mag vielleicht komisch klingen, so als Heimspiel gegen Paris. Da, auch wenn du da richtig aufs Dach bekommen hast, aber Jamie Leveling hatte einige richtig geile, starke Situationen. Ich erinnere an die Großchance von Chris Führich, wo fast dann das 1-1 fällt, bevor dann im Gegenzug das 0-2 fällt. Ey, was Jamie Leveling da auf der linken Außenbahn mit seinem Gegner veranstaltet, das ist Wahnsinn. Also es war wirklich bockstark. Auf allerhöchstem Niveau. Unglaublich. Auf allerhöchstem Niveau. Tempo, Ballsicherheit, wie Philipp gerade gesagt hat. Und dann auch noch das Auge für den Gegenspieler. Das sind, wie gesagt, das Paris-Spiel hat uns allen wehgetan. Aber ein riesiger Lichtblick an dem Abend war schon für mich Jamie Leveling, wo du dann wirklich gesehen hast, da steht ein Nationalspieler. Völlig zu Recht.
Was du übrigens auch noch sehr gut an Leveling festmachen kannst, was zu wenige Leute sagen, Armin Fee hat es in einem Nebensatz im Doppelpass am Sonntag gedroppt.
Guckst du Doppelpass?
Nein, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Nein, 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 ich möchte betonen, nein. Aber ich habe ein Snippet gesehen und da war das mit drin. Und ich fand deswegen, warum das Snippet gemacht wurde, den Satz fand ich gar nicht so gut. Aber der Nebensatz war wichtig und gut. Deswegen erwähne ich ihn hier nochmal. Zum VfB, die Spieler, die gerade hierher kommen, werden besser. Das war Jahre, Jahrzehnte lang nicht der Fall. Du hast hier Leute geholt für einen Haufen Geld teilweise. Wir kaufen mittlerweile einen Al-Dakil für 8-9 Millionen. Das waren früher, hier war das hier der Rekordtransfer. Mittlerweile ist es ferner liefen, ja. Aber, worauf ich hinaus will, das Gros der Spieler wird besser. Ob das ein Wolte Made ist, ob das ein Undav ist, ob das ein Leveling ist, ein Mittelstädt ist. Du kannst, das sind zwei, drei Handvoll.
Selbst ein Hendricks jetzt aktuell.
Beispiele findest du ja, logisch, ja. Null und früher gefühlt. Hast du geholt mit großen Erwartungen, Maritza, Pogrebniak, Kuzmanovic, you name it. All die Leute, die hierher kamen, haben abgebaut. Und das ist nicht mehr so. Und das ist ein riesen Plus, vor allem als Club, wenn du es als Ganzes siehst, der sich entwickeln will, der irgendwo hin will, dann braucht er das, weil das der Nukleus ist quasi, um den sich alles dreht. Und das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, das man einfach mal festhalten muss, finde ich.
Macht, glaube ich, auch Hoffnung, gerade mit Blick auf die Neuzugänge, die jetzt noch dazugekommen sind.
Finn Jeltsch, 9 Millionen, zweite Liga, 18 Jahre alt. Das hätte es vielleicht vor ein paar Jahren nicht gewagt. Klar, es gibt das Gegenbeispiel Ozan Kabak, das auch super funktioniert hat, aber auch der muss sich ja auch für den Wechsel entscheiden, wissend, dass er vielleicht nicht die erste Wahl ist, und er macht es eben, weil der VfB eben dieser Ort ist, gerade wo es funktioniert.
Übrigens, letzter Punkt noch, Philipp. Ja, momentan ist es wirklich so, seit einer ganzen Weile, ja, man kann sagen, seit Sebastian Hoeneß hier ist, dass das Gros der Spieler, so die sagen, herkommen, ja, besser gemacht werden. Auch interessant zu beobachten bei den Spielern, die den VfB zuletzt verlassen haben. Herr Mavropanos, Herr Sosa, Herr Endo. Guckt euch mal an, wie da die Verläufe waren. Da ist es so, dass die dann zu anderen Vereinen teilweise gehen und die Fans sich dort fragen, hey, Moment, was ist eigentlich mit dem passiert? Das ist das, was man eigentlich früher vom VfB-Seite immer
kann. Wobei es bei Endo noch geht, finde ich.
Ja.
Aber Mavropanos spielt zwar viel, kannst du aber auch, also ist halt nicht mehr diese Entwicklung. Sosa ist ferner liefen, der sitzt bei Torino auf der Bank. Ja. Gerassi, Antwort haben wir vorher durchgeackert. So, ja.
Gibt's ja noch mehr Ahamada, der im Winter für was?
Weiß gar nicht, 11, 12 Millionen. Weiß
ich gar nicht. Ich meine, der ist jetzt ausgeliehen nach Frankreich wieder aus von seinem englischen Verein, aber ob der da spielt, keine Ahnung.
Also jedenfalls, ne, ihr seht, nicht nur die Spieler, die zum VfB kommen, werden gerade einfach der Reihe nach besser, sondern Spieler, die den VfB verlassen, haben offenbar hier ihren Peak gehabt.
Hat da jemand diese Mourinho Pressekonferenz im Kopf. See where they play. See where they play. How they play. If they play. Grandios.
Wir gehen jetzt in die Werbung.
So, ich würde auch sagen, du. Vielleicht sogar noch ein Schnäpschen drin danach.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Penner zügelt nochmal seine Kollegen. Boakshi. Boakshi, der VfB steht im Achtelfinale.
Ihr habt's gehört, der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der UEFA Youth League nach einem Sieg 2:2 nach 90 Minuten, 5:3 im Elfmeterschießen gegen die Reds. Und wir waren alle drei im Stadion, jeder so ein bisschen auf seinem Plätzchen. Philipp, Nico Willig hat noch vor der Auslosung gesagt, er hätte gerne Liverpool FC. Er bekam ja. Liverpool FC ja. Und er bekommt die nächste Runde.
Ja, und er bekam auch eine ganz schön breite Brust, ja, weil er gesagt hat, wisst ihr, ist mir doch egal, wer jetzt kommt. Der hier wird es jeder schwer haben. Ja, ob sie ein Heimspiel kriegen, ist noch nicht klar, wird sich am Freitag entscheiden. Also am diesem Freitag, wenn ihr diese Folge schon Donnerstag hört, dauert es noch. 13 Uhr in Nyon ist die Auslosung.
Übrigens die Auslosung nicht nur des Achtelfinals, sondern der gesamte nächste Baum wird ausgelost. Mögliches Viertelfinale, Halbfinale. Es gibt, auch das der Einordnung halber direkt gesagt, auch wie jetzt in der Runde kein Hin- und Rückspiel. Es gibt nur eine Partie, Heimrecht wird ausgelost. 90 Minuten plus eventuell Elfmeterschießen, wenn es danach Remis steht. Offenes Draw, das heißt, du kannst auch Gegner aus deinem Land kriegen, auch Gegner, gegen die du schon gespielt hast, alles möglich. Und ich glaube, der VfB muss sich einfach vor niemandem verstecken.
Also ich möchte bevor, weil Nico und der Flo Heldschan, die werden gleich eh nochmal selber sprechen, aber deswegen möchte ich gerne nochmal ganz hinten anfangen beim Spiel. Benny Boyakshi, den frage ich in dieser Mixung, sag mal, was hast du ja nicht gedacht? Also, gar nichts. War mir klar, ich mach den rein. Ich hab mir einfach gar nichts gedacht. Hingehen, reinhauen, heimgehen, so nach dem Motto, ja. Rein das Ding und ab nach Hause. Fußball ist ganz einfach, Lukas Podolski und so weiter. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, erstmal aber auch Respekt abgenötigt, weil die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist in diesem Elfmeterschießen. Ich weiß von Nico, die haben am Abend davor noch im Abschlusstraining Elfmeterschießen geübt, ja. Ein Hellstern hat dabei 3 Stück gezogen in diesem Abschlusstraining, also Elfmeter. Und, die Art und Weise, wie die alle 5, diese Elfmeter geschossen haben, war quasi nochmal eine Manifestierung dessen, was man die 90 Minuten davor gesehen hat. Weil die waren klar besser, waren mannschaftlich komplett geschlossen, fehlerlos, lückenlos. Bei Liverpool, gerade die Spieler, die es eigentlich hätten richten sollen, zum Beispiel ihr Kapitän, der hat nicht nur den entscheidenden Elfmeter verschossen, der hat auch ein Tor hergegeben durch sein Verhalten und auch 2, 3 mehr Bälle noch drin gehabt, die ja unter der Kategorie schwierig abzulegen sind. Ja, und das hat den VfB alles ist ihm abgegangen. Der hatte keine Schwachstellen. Er hat wie eine Maschine funktioniert. Und das aller Ehren wert. Und deswegen verstehe ich auch, dass der Trainer entsprechendes Selbstbewusstsein an den Tag legt und seine Spieler logischerweise mittlerweile auch.
Also beim Elfmeterschießen habe ich mich kurzzeitig gefragt, ob möglicherweise unter den Brustring-Trikots nicht noch irgendwelche Karos sind. Weil das hatte schon ein bisschen Kroatien-Vibes beim Elfmeterschießen.
Kannst du dir noch eine Dynamo-Referenz unterbringen, bitte?
Ja, als möglicher Gegner, aber wir wissen das vielleicht noch nicht. Aber wir haben es, Felix, beim Einspieler am Anfang gehört. Lauri Penner musste sein Team vor dem Elfer von Boakshi zurückhalten, weil irgendwie alle gewusst haben, und das wollte ich eigentlich sagen, dass der 5., das ist eigentlich unser sicherster, der macht ihn sowieso rein. Also das war wirklich schon so bereitmachen zum Jubeln, auch auf der Ersatzbank hast du das gesehen bei allen, da konnte man das in den TV-Bildern sehr gut sehen. Felix, wir begleiten die U19 schon die gesamte Youth League-Saison, du bist auch schon bei einigen Spielen gewesen. Die Tatsache, dass sie gegen Liverpool zu Hause spielen durften, haben sie sich erarbeitet durch die gute Ligaphase. Was zeichnet diese Mannschaft aus? Das ist, wie ich finde, ein ganz besonderer Spirit, den das Team hat.
Die haben auch dieses Selbstverständnis Youth League, wie der VfB aktuelles Selbstverständnis Borussia Dortmund scheinbar hat. Haben sie das auch, durfte bei jedem Heimspiel bisher da sein. Das macht einfach Laune, diese ersten 25, 30 Minuten, wirklich Volldampf. kann es vielleicht auch sogar schon eins höher führen, dann lässt es ja wieder rein. Und auch da eben, das haben wir ja auch in den Stimmen von Willig zum Beispiel, auch auf YouTube übrigens, haben wir jetzt diesmal mit eingearbeitet ins 90+3, von einem Philipp Meisel im Gazi-Stadion im Regen noch, da haben wir ein paar Meter reinmachen dürfen, also schön geworden das Ding, aber dann auch halt einfach so, ja, einfach ein guter Trainer ist, ein normaler Trainer ist, der sagt, ja, das war alles gut, aber das 2-2 muss nicht sein, da habe ich mal kurz die Stimme erhoben und zack, wurde es besser. Die Anteile waren beim VfB, das Ding kann auch 3-2 ausgehen, das können sie auch früher schon beenden. Elfmeterschießen wollten sie wohl den Spannungsfaktor nochmal drin haben, vor über 4000 Zuschauern, was man auch, glaube ich, erwähnen muss. Ich glaube, bisher war das höchste irgendwie 1700, 1800, also wurde auch schon rege nachgefragt, das Spiel, und das trotz 14 Uhr. Am Ende dann in Summe absolut verdient weitergekommen.
Ja, gut, dass du es ansprichst, Felix. Wir haben ja oft diskutiert, auch im Vorfeld über die Anstoßzeit und so weiter. Ich glaube, alles hat sein Für und Wider. Na klar, vielleicht hast du dann dein Flutlichtspiel in der nächsten Runde. Aber im Nachhinein konnte ich mich sogar mit dieser 14 Uhr Anstoßzeit anfreunden. Warum? Ich habe in der U7 auf dem Weg zum Stadion Schulklassen gesehen. Delegationen vom WEV, die von der Sportschule Rueth dahin gefahren sind. Also das war natürlich für die Kids, die da im Stadion waren, halt auch ein Erlebnis. Da kannst du nach der Schule mal hin, guckst dir die Stuttgarter und die Liverpooler an und hast dann noch ein Elfmeterschießen. Also Es war dann einfach auch familienfreundlich. Und
das für einen Fünfer.
Ja, also, ne? So. Und über 4000 Zuschauer, richtig cool. Ihr habt es beide schon angesprochen. Wir konnten, nicht wir, ein Philipp Meisel konnte mit Nico Willig sprechen und mit dem Matchwinner im Tor beim Elfmeterschießen. Lasst uns mal reinhören, was ihr da eingefangen habt an O-Tönen in den Katakomben des Gazi-Stadions.
Trotzdem, ich ärgere mich natürlich, dass wir es nicht früher zugemacht haben. Das ist dann einfach ein bisschen ärgerlich, dass wir sie so zurück ins Spiel kommen lassen. Trotzdem, zweite Halbzeit, finde ich, haben wir den Frust gut weggeschoben und haben auf dieses dritte Tor gespielt. Immer wieder. Die Beine haben dann schon ein bisschen nachgelassen, aber der Wille war, glaube ich, permanent zu sehen, dass wir das dritte Tor schießen und eigentlich nicht in dieses Elfmeterschießen wollen. Schön aber trotzdem, dass dann alle fünf die Eier haben, das Ding reinzuhauen. Und die nach diesen harten 90 Minuten einfach noch so stark sind. Deswegen sind wir, glaube ich, unterm Strich total verdienter Sieger. Fertig.
Wie sehr hast du draußen gelitten? Ich habe deine Stimme schon kurz vor der Halbzeit zum ersten Mal kippen hören. Das ist normal, ist normal ein Signal, dass es schwierig ist beim Coach.
Es ist schon in der ersten Halbzeit gekippt, weil es einfach mir nach diesem 2-0 ein Stück weit zu leichtfertig wurde in der Gruppe drin. Und die zwei Gegentore haben Qualität. Man hat gesehen, dass sie Qualität haben, aber wir lassen sie natürlich genauso zu, wie wir es eigentlich nicht tun wollten. Ja. So, und dann muss die Stimme des Trainers halt sich mal melden. Und auch in der Kabine hat sie sich melden müssen. Trotzdem, wenn man es über 75 Minuten des Spiels sieht, das ist, glaube ich, gut von uns. Die 15 Minuten vor der Pause, die sitzen noch drin, aber ich kriege sie weg bis spätestens morgen.
Max ist früh runter, hat er angezeigt? Ich habe nichts gesehen oder war das abgesprochen?
Na, Max war ja länger verletzt jetzt und jetzt hat er am Samstag schon die Schlacht 90 Minuten gehabt. Dann war mir schon klar, dass es ein bisschen mit der Frische schwierig werden kann und ich will auch nicht, dass er in eine Folgeverletzung reinkommt. Wenn wir dann einen frischen Innenverteidiger draußen haben, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, warum sollte er denn nicht auch 30 Minuten spielen?
Als wir das letzte Mal hier standen und ich dich gefragt habe nach dem Wunschgegner, kam sie aus der Pistole geschossen. Liverpool FC, die Nummer ist jetzt durch. Was machen wir?
Egal wer kommt, der wird es hier schwer haben.
Ja. Habt ihr, wird das gelost?
Am Freitag ist Auslosung.
Ja, aber also Heim, Auswärts,
ja, wird auch gelost.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was das los euch bringt.
Vielleicht noch ein Wort zu Flo, der am Wochenende auch schon Elfmeter gehalten hat, jetzt wieder.
Ich kann nur erzählen, dass wir gestern zum Abschluss noch mal kurz Elfmeterschießen gemacht haben und er einfach kurz die ersten drei gezogen hat. Also deswegen wundere ich mich, dass er heute nur eingehalten hat.
Ja, ich habe zwei oben angesagt und wurde auch enttäuscht. Ja. Kostet mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen was. Aber gut, so ist.
Nein, also klar, natürlich, es braucht einen Matchwinner. Ja. Und wir haben es vorne nicht hingekriegt, einen Matchwinner zu haben. Und so ist es her dann halt mit dem einen gehaltenen Elfmeter. Aber ich finde, den muss er auch haben.
Ich durfte nicht mehr irgendwann wollte ich schicke nicht mehr.
Ich wollte es gerade sagen. Erstmal Glückwunsch zum Weiterkommen. Aber mit dem Schiri hast du einen kleinen Disput gehabt. Nach dem ersten, nach drei vielen Hampelei-Bewegungen hat er dir was gesagt. Danach war es ruhiger.
Er wollte nicht, dass ich so viel springe. Ja? Das war sein Punkt. Und ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Aber
mit der Regel hätte dadurch ja einen. Ne? Aber hat dir geholfen danach? Ja. Was hat heute den Ausschlag gegeben, insgesamt, neben diesem gehaltenen Elfmeter?
Also ich glaube erstmal, dass wir super ins Spiel reingekommen sind. Also gerade die ersten 20, 30 Minuten waren wirklich top. Ja. Führen völlig verdient mit 2-0. Müssen meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen höher führen. Dann ziehen wir das Spiel vielleicht schon früher einfach. Dann kommen die nochmal natürlich ran mit zwei super Aktionen. Machen es uns dann schwer. Und dann am Ende, denke ich, ist auch eine kämpferische Leistung, weil wir dann einfach in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten haben und natürlich dann im Elfmeterschießen ein bisschen mehr das Glück hatten.
hat es schon in der ersten Halbzeit eine ganz starke Aktion, wo du dem den Ball vom Fuß nimmst. Wie war es dir insgesamt? Wie hast du Liverpool gesehen als den Gegner?
Ja, wie gesagt, also erst 20 Minuten fand ich uns einfach echt stark. Ja. Da kam von denen nicht viel. Wir wussten aber, was sie können und dass sie gerade auch offensiv sehr, sehr stark sind, über die Flügel viel kommen. Haben wir dann auch gesehen bei den Gegentoren leider. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, eine Top-Mannschaft, gutes Niveau. Deswegen.
Freitag. Gibt es einen Gegner, wunschlos? Gibt's was?
Gibt's nichts. Ja? Ich bin glücklich, dass wir weiter sind. Das reicht.
Okay, prima. Danke dir.
Unser Fotograf kurz dazu hat mir gesagt, dass du eine Trinkflasche hattest, wo die Schützen drauf standen. Hat dir das in dem Fall jetzt heute auch geholfen beim entscheidenden Ding?
Das bleibt ein bisschen mein Geheimnis. Bleibt ein bisschen mein Geheimnis.
Ja, Philipp, wir haben ihn am Ende gehört. Es gab, ich weiß nicht, ob es gut zu hören war in dem Tape, so einen kleinen Seitenhieb vom Trainer für den Torwart. Mensch, was machst du da für ein Kasperle-Theater manchmal? Ja. Aber es hat sich dann ausgezahlt, zumindest bei dem einen.
Ja, und Nico hat so ein bisschen seine kleine, ich will nicht sagen Fehde, weil es ist natürlich alles mit Augenzwinkern zu sehen, aber er hat den Flo natürlich schon mächtig aufgezogen nach dem Spiel, von wegen, also den muss er ja halten und so nach dem Motto, ja. Und nachdem er im Abschlusstraining 3 Stück gezogen hat. Aber ich meine, du hast halt mit Hellstern und auch dahinter in der U15 ist schon der nächste, ein nächstes Riesentalent. Also du hast gerade Top-Torhüter Standort Stuttgart, den kann man wirklich so klassifizieren. Ja, Dennis Simon sei noch mit erwähnt. Da passiert was und da ist jede Menge Qualität da. Für mich die beste Hellstern-Szene war nicht die Hampelei beim Shootout und auch nicht den gehaltenen Elfmeter, sondern in der, ich glaube, es war es noch die erste Halbzeit.
Es war die erste noch.
Wo er dem Liverpooler, dem Siebener, der auch nachher das Tor machte, über den alles lief, den Ball, der war schon eigentlich an ihm vorbei. Und er fischte ihm die Pille noch vom Fuß, völlig fair. Eine Riesenaktion und nicht umsonst deutscher U18-Keeper, auch wenn er nicht Stammspieler ist, ist einer von 2, 3, die sich dann Duell liefern. Stuttgarter Junge, ja, kommt hier aus der Stadt. Den Namen darf man sich gerne merken.
Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, im Stadion, aber dann auch, als ich mir die Highlights angeschaut habe, und das ist etwas, was ich bei dieser U19 sehr faszinierend finde, gilt eigentlich für alle, aber für Flo Hellstern im Besonderen, die haben ein Lachen auf dem Gesicht.
Ja, ja.
Also der geht zum Elfmeterschießen, der lacht, die lachen, die haben Freude, die haben Spaß am Spiel, alle. Du siehst, die Jungs haben Bock zu kicken, es ist für sie keine Last. Das ist für sie pure Freude, Fußball zu spielen. Was gibt's Schöneres? Also sie strahlen das aus und das scheint offensichtlich auch ein Geheimnis zu sein.
Ja, da ist eine schöne, vielversprechende Generation am Werk. Man hat auch gesehen, dass viele halt auch schon bei Markus Fiedler in der dritten Liga unterwegs sind. Ja, du hast bei vielen gesehen, die sind gewohnt, mittlerweile Männerfußball zu spielen. Ja, auch solche Atmosphären, also solche Rahmenbedingungen, solche Settings sind ihnen nicht mehr fremd. Das hast du gesehen, ob das Korkut ist, ob das Mirza Gatovic ist, mein absoluter Man-Crush in dieser Mannschaft. Der Typ ist ein Phänomen, ja, er kam vom FSV Frankfurt vor einer Weile. Und du hast eben auch gesehen, Stichwort mannschaftliche Geschlossenheit, deswegen habe ich sie in unserem 90+3 als ersten Punkt genommen. Ich meine, die verkaufen den besten Abwehrspieler nach Lecce. Der andere spielt quasi nur noch dritte Liga, Max Herbert. Die spielen da mit Ivan Knežević und Emirhan Aksirkaya. Ja, das sind halt einfach die Ersatzleute. Und die spielen da und du hast nicht den Ansatz eines Zweifels. Auch der Trainer nicht. Der sagt mir, warum, hey, das ist ein Innenverteidiger bei mir in der Mannschaft. Der hat mit die beste Vorbereitung gespielt, seit er überhaupt hier ist. Warum soll ich den in 30 Minuten kicken lassen? So, ja. Also, du hast da einfach eine Maschine, die geschlossen funktioniert und das wird sich auszahlen in den nächsten Wochen. Du hast einmal diese Hauptrunde jetzt, die in die nächsten Spiele geht, in dieser deutschen Liga. Samstag geht es da weiter.
12.30 Uhr zu Hause gegen die Löwen, TSV 68.
So, ja, ein sogenannter Doppler ist möglich, meine Damen und Herren. Und du hast die Youth League und ganz ehrlich, wie Nikos auch gesagt hat, völlig egal, wer da kommt. Der Stuttgarter Weg ist so nicht per se zu Ende. Das kann ich euch versprechen.
Also, alles rund um die Auslosung. Wir haben schon gesagt, Freitagmittag lest ihr natürlich bei uns. Ich glaube, es ist wirklich so. Der VfB kann auch dieser Auslosung komplett optimistisch entgegenblicken. Nochmal so ein Heimspiel wäre schön, aber ich glaube, Wir nehmen auch ein Auswärtsspiel.
Ich sehe gerade mit Blick auf unser Sendungssheet, das ich nicht gelesen habe, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, dass ich sogar nicht nur einen Doppler, sondern einen Tripler mache an diesem Wochenende, weil ich bin am Freitagabend schon beim U17-Rückrundenauftakt gegen Kaiserslautern am Start.
Das haben wir letzte Woche schon angekündigt, gell?
Ja, ja. Richtig. Das ist diesen Freitagabend, 18 Uhr. Ob Schliens oder Einser, weiß ich nicht, aber ist eigentlich auch egal. Kommt da hin, kostet nichts, ja, Eintritt frei. Soweit ich weiß, ist das bei U17-Spielen eigentlich traditionell der Fall, dass da kein Eintritt erhoben wird. Und dann hast du Samstag 12:30 und
so ist das.
15:30, das ist doch ein schönes VfB-Wochenende.
Definitiv.
Heidenei.
So, dann gibt's noch eine Sache, die droht fast ein bisschen unterzugehen, aber nicht bei uns im Podcast-Start, denn auch der VfB 2 hat einen sehr, sehr wichtigen Sieg eingefahren, Philipp. 2-1 gegen Dynamo Dresden im Konfettiregen. Schwarz-Gelb schien dem VfB am Wochenende zu liegen und der VfB hat sich durch die drei Punkte zumindest vorübergehend über den Strich begeben.
Ich möchte an dieser Stelle meinen speziellen Freund Florian Kohfeldt zitieren. Der ob der roten Karte seines Spielers Flo Nürnberger heißt er, glaube ich, oder kein Nürnberger, weiß ich gar nicht, irgendwie Nürnberger heißt er auf jeden Fall. Der hat sich am Wochenende innerhalb von 10 Minuten gefühlt mit Gelb-Rot, was am Schluss, glaube ich, eine knallrote war, weil das zweite war eine Tätigkeit, abgeschossen. Das war das Dümmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich habe jetzt nicht mit Markus Fiedler gesprochen, aber ich glaube, er hat ungefähr dasselbe zumindest sich gedacht über die Aktion von Mo Sanko, der zwar natürlich gezogen und provoziert und dies und das wird, aber bei dem Spielstand gegen Dresden sich zu so einer Aktion hinreißen lassen, um dann seine eigene Mannschaft 20, 25 Minuten in Unterzahl durchs Feuer zu schicken, ich weiß nicht, ob Herr Sanko so schnell wieder in einer Startformation vom VfB 2 auftaucht, weil das war ein Bärendienst, der zum Glück nicht in die Hose ging. Die Jungs haben es nach Hause gefahren und deswegen umso bemerkenswerter, diese Schlacht gegen Dresden gewonnen zu haben. Zumal, wisst ihr selber, die haben 34, 36, 38 Auswärtsspiele, die Jungs. Ja. Das war nicht einfach und umso bemerkenswerter ist die Leistung und das Ergebnis. Ne? Ja. Denn hoffentlich ist es jetzt auch ein Auftakt zu etwas, was da sich fortführen wird im Idealfall. Ingolstadt, nächster Gegner, am Samstag ist ein Pflaster, da könnte man nachlegen.
Ja, die rote Karte gab es beim Stand von 2-0 noch und der Markus Fiedler hat hinterher zumindest den Kollegen ins Mikrofon diktiert, dass es schon eine dämliche Aktion war. Also es ist,
ja, habe ich nicht gehört. Ja.
Aber ich muss an dieser Stelle konstatieren, dass ihr beide sehr gut unterwegs seid, was Trainerzitate angeht. da kann ich euch nichts vormachen diese Woche. Aber ja, trotzdem, wahnsinnig wichtig. Felix und ich, wir haben ja noch die Highlights gesehen. Natürlich, es war auf dem Papier ein Heimspiel für den VfB. Ja. Faktisch war es ein bisschen anders, aber mei.
Andrea, wo bist du? Komm raus und sing mit uns. Das waren doch, glaube ich, auch die Dresdner vor ein paar Jahren. Da gibt es ein legendäres YouTube-Video, als einfach ganz groß Asbach schwarz-gelb war. Und
es war damals ein Freitagabend. Ich war vor Ort 0:0 zwischen der SG Sonnenhof und Dynamo. Und das Highlight war tatsächlich nicht das Spiel, sondern die Halbzeitshow, in der ein zukünftiger Schlagerstar namens Larissa einen Song im Mittelkreis zum Besten gegeben hat.
Da kennt er sich aus.
Und am Tag danach auf YouTube von Dynamo Dresden-Fans hochgefeiert wurde. Also dennoch für Dynamo zahlreich angereist. Keine Punkte, wichtig für den VfB. Philipp hat es angesprochen, Samstag 14 Uhr beim FC Ingolstadt 04. Der übrigens 04 heißt nicht, weil er 1904 gegründet wurde, sondern 2004. Als ich das erfahren habe,
waren ganz... Dankeschön.
Doch, das ist nicht gewusst.
Nee, ich habe das lange nicht gewusst.
Das ist ja das Groteske.
Wahnsinn.
Sie machen das ja nur, um sich in irgendeiner Form einen Anstrich von Tradition verleihen zu können. Genauso wie sich diese TSG aus Zinsheim 1899 in ihren Scheißtitel schreibt. Das hat auch kein Bewandtnis, außer dass man versucht zu suggerieren, weil sie ist schon eine Weile da. Aber wenn man bei Ingolstadt genauer hinguckt und das sieht, dann fällt man ja lachend vom Stuhl. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pavlitsch. War ein schönes Erlebnis, oder? Diese Erkenntnis, als dann in dir reifte.
Ja, es war fast ein bisschen wie deine Mirabellenerscheinung, als du deinen Tipp geändert hast. Die Frauen haben am vergangenen Wochenende auch ein Testspiel bestritten und auch das war erfolgreich. 4:0 beim TSV Neuenstein, da läuft die Vorbereitung weiter. Ich habe gesehen in diesen sogenannten sozialen Netzwerken, es gab auch ein Teambuilding unter der Woche bei der Mannschaft von Heiko Gerber. Also auch da läuft alles nach Plan.
Ja, und ich glaube, wir sollten die nächsten Wochen mal versuchen, ein oder zwei oder irgendeinen Protagonistin einfach mal hier vielleicht in unsere Mitte zu holen oder aber zumindest einen stärkeren Fokus auf das zu legen, was da jetzt kommt. Da geht's bald los mit den Pflichtspielen und ich bin wirklich sehr gespannt, allein ob der Kadertiefe, die mittlerweile haben. Ich sag das zwar jede Woche, aber ich bin wirklich sehr gespannt und auch für all jene, die es mit dem VfB halten und vielleicht nicht immer die Chance haben, ins große Stadion zu gehen, geht an die Hafenbahnstraße, wenn die Mädels spielen und supportet die, weil da ist echt was los.
Steht da nicht sogar bald das Derby an oder habe ich das auf der Ticketseite falsch gesehen?
Ich meine, Kassi, kommt demnächst, ja.
Derby ist es nicht am kommenden Wochenende, alles andere als das. Wenn der VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg empfängt. Aber Felix, es ist ein wichtiges Spiel und es ist ein Spiel gegen einen Gegner, der, muss ich ganz ehrlich sagen, mich positiv überrascht. Ich habe nicht mit den Wölfen in der Form gerechnet.
Ja, und vor allem, also wir hätten eigentlich den Übergang besser mitnehmen können, wenn wir an die Vereine Ingolstadt und Hoffenheim direkt noch Wolfsburg hinten dran gesetzt hätten.
Das stimmt.
Das hätte so ein bisschen auf die Karte gepasst, aber ich bin auch
1899 Wolfsburg.
Ja, genau. Ich bin auch gewarnt vor Wolfsburg, weil die lassen sich nie so wirklich bespielen. Leverkusen 0-0 geholt, können hier und da Topspiele, ich glaube in München haben sie glaube verloren, aber auch nochmal rangekommen. Die sind nie so richtig tot zu kriegen, die sind immer irgendwie da. Also ich glaube, die haben noch nie eine große Klatsche bekommen. Hängen jetzt auch oben dabei. Ich meine, der Kader sagt das auch. Der Kader ist seit Jahren gut genug. Da wird seit Jahren eingekauft und trotzdem fehlt halt so ein bisschen das europäische Geschäft hier und da. Also das ist keine einfache Aufgabe, auch wenn ich natürlich trotzdem positiv bin, allein schon, weil es wieder ein Heimspiel ist.
Ja, und Philipp, wir haben das Hinspiel noch im Kopf, 2-2, lange in Unterzahl, Arta Karasor mit Gelb-Rot, haben wir alles ausdiskutiert. Dann in der Nachspielzeit Dennis Undav mit der letzten Aktion, 2-2. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich daran zurückrinnere, dann habe ich gedacht, jo, VfL Wolfsburg, ein bisschen so, ja, graue Maus wie immer, musste schlagen. Dann siehst du aber, Felix hat es angesprochen, die Resultate stimmen. Ich traue ihnen übrigens auch im Pokal in Leipzig was zu. Also
100%.
Absolut. Und sie nehmen es halt auch mit allen Gegnern auf. Also sie haben so eine gewisse Resilienz auf allen Positionen, die diese Mannschaft halt einfach wahnsinnig unangenehm zu bespielen macht.
Und genau deswegen gehe ich euren Take nicht mit. Ich habe genau das erwartet, was wir da gerade sehen. Ja, und zwar mit der Ankunft von Ralf Hasenhüttl habe ich das erwartet. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber jetzt haben sie implementiert, was er will. Und das ist ein Pressing- und Umschaltmonster, diese Mannschaft. Ja, da hat die richtigen Spieler zu, der hier draufsteht, Felix, Mann, den man im Auge behalten muss. Kommen wir nachher noch dazu. Das ist einer der besten Umschalt-, aber auch Unterschiedsspieler in der Liga. Ja, dann sage ich euch ganz ehrlich, ich habe Ralf Hasenhüttl und seinen Fußball inbrünstig zu hassen gelernt, als sie mal hier mit Aalen, hier Kevin Campbell hat im Mittelfeld die Fäden gezogen und der VfR Aalen spielt auf der Waldau gegen VfB 2, feiert durch den Erfolg, das war 2-0, also feiert den Aufstieg und der VfB 2 entweder auf die Relegation gerutscht oder sogar auch abgestiegen. Es war auf jeden Fall bitterer Nachmittag auf der Waldau und wie du weißt, Christian und Felix, du natürlich auch, inbrünstiger Hass ist für mich meistens, oder bei mir meistens ein Zeichen von Hochachtung, ja, und das gilt immer noch. Ralf Hasenhüttl weiß, wie es geht, ja. Der kann, wenn er die Zeit bekommt, einer Mannschaft ein Korsett geben und auch eine taktische Ausrichtung, die jedem Gegner wirklich Probleme bereiten kann. Und genau das siehst du gerade bei Wolfsburg. Woche für Woche, die machen das gut. Die haben natürlich auch individuelle Qualität im Kader, ob ihre finanziellen Möglichkeiten. Damit stechen sie halt andere Konkurrenten sowieso auch noch aus. Und das wird nicht einfach, da am Wochenende gegen die zu bestehen. Denn Fehler werden eiskalt ausgenutzt. Es gibt wenige Mannschaften in der Liga, die Fehler des Gegners so eiskalt ausnutzen können, wie es eben der VfL Wolfsburg kann. Und deswegen tut es eigentlich ganz gut, dass Mähle und Arnold ausfallen. Das sind zwei wesentliche Stützen dieser Mannschaft.
Arnold fällt aus.
Arnold fällt aus.
Es tut mir leid.
Der Kapitän, voll schade.
Maxi Arnold. Sehr schade. Ja. Gute Besserung aber an der Stelle.
Ja, ja. Wollen wir jetzt aber nicht nochmal diese Karasor-Arnold-Nummer aufrollen, bitte.
Machen wir nicht.
Ja?
Alles Weitere dazu könnt ihr bei LinkedIn nachlesen. wenn ich aber an Ralf Hasenhüttl denke, ich verstehe beides, was ihr sagt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er gibt ihnen das Motto mit elf Terrier müsst ihr sein.
Ja, ja.
Na, also das sind wirklich immer so unangenehm zu bespielen, die Gegner einfach. Und Arnold steht natürlich sinnbildlich dafür, der war jetzt auch vorher schon bei Wolfsburg, aber auch all die Spieler, die wir jetzt nachher noch besprechen, die gehören auch alle dazu. Das sind wenige Schönspieler, ja. Aber es ist einfach eine Mannschaft, die du einfach schwer schlagen kannst. Ich erinnere mich, die hat mal ein Wahnsinnsspiel. Sonntagabend, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, ist zu schauen gegen Mainz zu Hause. Ich weiß nicht, wer Wolfsburg gegen Mainz an einem Sonntagabend sich noch reinzieht, außer Felix.
Ich habe es am Ende, glaube ich, auch mit angeschaut. Das war eine Frechheit, dass sie es gewonnen haben.
Genau, es war eine Frechheit, dass sie es gewonnen haben, weil Mainz besser war, weil die dreimal, glaube ich, geführt haben. Und am Ende haben die Wolfsburger halt das letzte Wort. Und das war noch zur Hinrunde ein bisschen anders. Da war es so, dass sie oft in den 90s noch einen geschluckt haben, wie unter anderem vom VfB. Den Spieß haben sie ein bisschen rumgedreht. Will heißen, der VfB sollte gucken, das Spiel, wenn es irgend geht, früh zuzumachen und nicht knapp werden zu lassen, weil die Wolfsburger sind wirklich gerne, die dann auch mal, und ja, durch Standards vor allem, dann nochmal einen raushauen. Genauso ist es damals gegen Mainz gewesen. Ich weiß nicht, was du uns zu Standards mitgebracht hast, Felix, aber vielleicht gibt es ja ein paar Daten dazu. Hören wir mal rein.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Wir machen die Vorschau auf Wolfsburg. Natürlich wie immer die offiziellen Bundesliga-Daten. Diesmal natürlich andersrum, der VfB Heimrecht. Also zuerst der VfB wert, dann der von Wolfsburg. Tore, Platz 5 gegen Platz 4, 39 zu 43 Tore. Sogar ein paar mehr bei Wolfsburg, zeigt die Offensivstärke. Torschüsse, Platz 4 gegen Platz 7, ist auch oben dabei. Gegentore sehr ausgeglichen, Platz 10 gegen Platz 8. Der VfB 31 kassiert, Wolfsburg 35. Ballbesitz, Platz 3 gegen Platz 12. Das braucht Wolfsburg nicht so unbedingt, um zu punkten scheinbar. 56% beim VfB im Schnitt und 45% bei Wolfsburg. Die Passquote auch deutlich besser beim VfB, knapp 86% im Schnitt gegen Platz 13, knapp 80% im Schnitt. Und ja, Flanken aus dem Spiel gucke ich hier und da, ob sie interessant sind, dann nehme ich sie mal mit rein oder lasse ich sie mal raus. Ich nehme sie hier mal mit rein, weil sie tatsächlich mir wieder interessant sind. Der VfB schlägt extrem viele auf Platz 2 und Wolfsburg Platz 17. Also das ist so ein ziemlich großer Unterschied, was das angeht. Dann haben wir natürlich auch wieder die Laufdistanz gesamt, Platz 14 gegen Platz 15. Spreche ich alle Podcast-Folge wieder an, dass das Werte sind, die man verbessern darf. Gewonnene Kopfballduelle gesamt, auch das Platz 16 gegen Platz 10 ist nicht unbedingt die Welt. Und das erste Mal bei den gewonnenen Zweikämpfen gesamt ist der VfB nicht auf Nummer 1. Das ist auch eine Neuigkeit, weil der VfL Bochum jetzt wirklich im Gesamtwert bei über 1000 Zweikämpfen, glaube ich, einen mehr gewonnen hat. Das heißt, also VfB jetzt aktuell auf Platz 2.
Dieter Hecking knows best.
Und bei den Sprints auch recht ausgeglichen, im Mittelfeld eher schlecht, Platz 14 gegen Platz 10, intensive Läufe, Platz 17 gegen Platz 12, auch das nicht gut. Karten ist was Interessantes, was wir auch gesehen haben oder im anderen Fall dann nicht gesehen haben. Ich glaube, eine rote Karte wurde zurückgenommen im ersten Spiel vom VfB in Wolfsburg, aber Karten Platz 8 gegen Platz 1, also gelbe Karten, rote Karten aufsummiert, haben die Wolfsburger am meisten geholt und das, obwohl die Fouls am Gegner Platz 12 gegen Platz 10 sagen, also da ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen den Fouls und den Karten am Ende des Tages bei Wolfsburg. Und Thema Dortmund, das ist halt wieder ein Verfolgerduell. Platz 5, 35 Punkte der VfB und Platz 9, 30 Punkte Wolfsburg. Gewinnen sie da, sind sie auf 2 Punkte ran. Ein Team, wo man aufpassen muss, weil sie auch auswärts stark sind. Der VfB zu Hause auf Platz 7, Wolfsburg auswärts auf Platz 4. Mhm. Hat 5-mal auswärts gewonnen, zu Hause nur 3-mal, also wirklich sogar auswärts stärker als zu Hause. Die Gesamtbilanz spricht trotzdem für den VfB. Es gab 26 Heimspiele bisher, 15-mal der VfB, 4-mal Unentschieden, nur 7-mal Wolfsburg. Aber zuletzt wirklich ein sehr großes Auf und Ab. Letztes Jahr haben sie ja gewonnen, glaube ich, mit 3-1, der Gerasi-Dreierpack. Davor mal verloren, mal Unentschieden. Also es gibt gerade keine richtige Serie, was Heimspiel gegen Wolfsburg angeht. Genauso wenig gibt es nicht viele Ex-Spieler. Es ist genau Thiago Tomasch. Viel mehr ist da nicht drin, der Leihspieler. Und eins des Zeugs habe ich auch hier nochmal natürlich, weil der VfB geht natürlich das erste Mal in 2025 ohne englische Woche in das Bundesligaspiel. Hoeneß könnte, das wäre natürlich eine besondere Marke, seinen 50. Bundesligasieg feiern im 85. Spiel, wenn es soweit kommen sollte am Samstag. Aber eben auch das nochmal, Wolfsburg auch gerade nicht so, ja, nicht in Richtung 3 Punkte drauf gerade. Keins der letzten 4 Ligaspiele gewonnen. 3 Remis, 1 Niederlage. Auch das erstmalig quasi so eine Durststrecke in Sachen Siege unter Ralf Hasenhüttl. Und letzte Statistik, letzte Story, da muss ich schon grinsen, als ich die gesehen habe bei Bundesliga.de, weil so auf sowas muss erstmal kommen, aber es hat jemand rausgearbeitet. Seit dem letzten Aufstieg 2020 holte der VfB Stuttgart 219 Punkte aus 157 Bundesligaspielen. Und genau der gleichen Zeitspanne hat Wolfsburg genau dieselbe Punktzahl geholt.
Boah, also wer arbeitet sowas heraus?
Keine Ahnung. Jemand, der in Statistikbettwäsche schläft.
Aber das
in dem
ist
Fall nicht ich.
Ja, wir sprechen ein paar Jahre nochmal drüber. Danke Felix, viele interessante Themen, ich finde, ja, und gerade auch diese Zweikampfnummern beziehungsweise die Diskrepanz zwischen Fouls und Verwarnungen, finde ich einfach sehr eklatant. Gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund gar nicht so unwichtig, dass jemand wie Maximilian Arnold nicht spielt. Zuletzt finde ich übrigens auch das VfB-Zentrum, Stiller Karasor, ich sag mal auch mit gesunden Agro-Mentalität unterwegs, die den Gegner auch schon hin und wieder mal aus dem Konzept bringt. Also hart, aber fair, zumindest in großen Teilen, würde ich sagen. Und ich glaube auch da, wenn viele Spiele, auch das in Dortmund, wird übers Zentrum entschieden. Und ich glaube auch, du wirst wieder genau dieses Tandem brauchen. Gerade gegen Gladbach zum Beispiel hast du gesehen, wenn dieses Tandem auseinandergerissen ist, fehlt was. Und deswegen bin ich tatsächlich ganz zuversichtlich.
Herr Schiedsrichter, ich habe ihn doch nur ganz leicht retuschiert.
Ja, auf welche Spieler schauen wir denn? Wir haben schon so ein paar angedeutet.
Ich schaue auf einen, der auch gerne mal jemand retuschiert. Ja, den Herrn Koulirakis, Neuzugang aus Griechenland, war jemand, der auch bei der Frankfurter Eintracht beinahe gelandet wäre, sich dann aber für Wolfsburg entschieden hat. Und ich habe den drin, weil er einfach ja als Neuzugang eine absolut feste Größe hinten darstellt und ein Top-Abwehrspieler ist, einer der besten der Liga in kürzester Zeit zu diesem geworden. Und für mich ein Spieler, der ab und an auch vorne auftaucht, ja, der einen guten Offensivkopfball auch mitbringt. Insofern muss man aufpassen auf solche Leute, die sind gern mal die Entscheidenden, wissen wir nicht erst zuletzt, nachdem Chabot das Spiel in Dortmund zur Chefsache gemacht hat.
Korrekt. Und übrigens hat er nicht nur den Vornamen mit Herrn Mavropanos gemein. Da sind durchaus einige Ähnlichkeiten, wie ich finde.
Ja, manche sagen, es ist der bessere Mavropanos.
Ja.
Ja, und zwar nicht wenige. Wenn du in Griechenland dich umhörst oder bei griechischen oder Fans griechischer Mannschaften, die sich mit dem griechischen Fußball gut auskennen, dann sagen die alle, der Mavropanos muss sich strecken, wenn er seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft halten will. Ja, der Typ ist gut.
Ich habe mir Jonas Wind rausgesucht. Bisschen Captain Obvious, ja, aber einfach
schön,
derjenige.
Dass du selber sagst.
Das ist. Er nutzt keine Gelegenheit aus.
Nein,
das ist
natürlich
Wahnsinn.
Nicht. Du auch doch auch nicht, ja? Du doch auch nicht.
Aber deswegen, weil ich finde, weil auch er wirklich einfach so dieses neue Wolfsburg, wie ich finde, verkörpert. Für mich ist er so ein bisschen eine Kreuzung aus Mario Gomez und Sandro Wagner. Also so ein bisschen.
Allerdings ohne Schnauze.
Ach, ja, den kann er sich noch wachsen lassen, aber so ein bisschen, ja, auch dieses groß gewachsen, körperlich robust, manchmal auch zwischen Genie und Wahnsinn und tatsächlich aber auch auf dem Platz manchmal ein richtiges A-Loch. Und das meine ich aber wirklich auch genau wie ein Philipp Meisel, voller Hochachtung. Also einer, der so ein bisschen wie Felix hat es vor zwei Wochen gehabt, Tim Kleindienst, auch
ja,
ein bisschen so spielt er mit rein. Also dieser Stürmer, der nicht nur vorne im Strafraum steht, auf die Bälle wartet, sondern auch hinten viel mitarbeitet, mit Gegnern Kuchenrezepte austauscht und da einfach nochmal immer wieder Präsentes einen mitgibt und dir die Lust am Spielen nehmen will. Das heißt, auf Jonas Wind musst du halt in doppelter Hinsicht aufpassen. Du brauchst einen Lerneffekt aus Kleindienst gegen Gladbach, weil wenn du den nicht hast, dann drückt er dir halt wieder einen rein.
Das ist richtig.
Ich bleibe im Sturm und mache auch, das ist eigentlich noch mehr Captain Obvious, als es Jonas Wind ist. Mohamed Amoura, 24 Jahre jung, kam auch im Sommer 15 Millionen von Union Saint-Gilloise, wenn man so ausspricht.
Bon, korrekt.
Ein Verein, den, glaube ich, auch Dennis Undaff gut kennt.
Ja, oder Victor Boniface.
Oder Victor Boniface, richtig. Und der netzt halt 8 Tore, 8 Vorlagen in 19 Bundesligaspielen, ist in einer Debütsaison absolut überragend.
Wird auch seine einzige bleiben, glaube ich, in Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass der
gut möglich die ersten leichten Liverpool-Gerüchte gibt es ja, scheinbar schon. Aber auch der tatsächlich, um das mit reinzunehmen, weil es auch dazu passt, Wind, Demirovic, Amoura teilen sich alle zusammen zu dritt den Platz 11 in der Torjägerkanone quasi mit diesen 8 Treffern. Auch auf Platz 6 mit diesen Vorlagen, das darf man nicht vergessen, 8 Vorlagen. Und um das abzuschließen, weil wir ihn nicht mit ansprechen, aber das ist auch was halt Wolfsburg hat und was er auszeichnet. Philipp hat einen Innenverteidiger, wir beide Stürmer. Mittelfeld ist auch stark und wenn ich fast genommen hätte, ist der Keeper. Der ist auch sehr, sehr gut. Krabacher hinten drin.
Ja, aber der hat sich verletzt. Der hat am Wochenende nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es für den reicht. Das könnte sein, dass
er
ausfällt.
Wäre dann so umgedreht nicht verkehrt von VfB, wenn er fehlen würde, aber eben das, dass er wirklich in jedem Mannschaftsbereich wirklich Stützen haben.
Ja, wir haben es erwähnt, beim VfL Wolfsburg tatsächlich ein paar Probleme, ein paar Ausfälle, auch Jonas Wind unter der Woche angeschlagen, nicht trainiert übrigens, aber der wird dabei sein, machen wir uns gar nichts vor.
Ja, warst du beim VfB ähnlich, mit Undaf und Bruno Larsen. Ja. Du hast Jorginho Malanga die ganze Woche schon im Profitraining, der war nicht mal im Kader für die Youth League. Ja. Das deutet darauf hin, dass der Trainer auf Nummer sicher geht und ihn wahrscheinlich auch mit dem Kader nimmt, zumal er in der dritten Liga nicht spielen darf, hat die 5. Gelbe gesehen, genauso wie Benny Bouakchi. Vielleicht schaffen es sogar beide zu Hoeneß in den Spieltagskader, wer weiß. Da ist aber insgesamt auch nicht so viel im Argen, dass man sich Sorgen machen muss beim VfB, was das Personal angeht. Die Lage sieht eigentlich ganz gut aus. Insofern gehe ich davon aus, die werden eine Truppe auf den Bogen schreiben können, auf den Spielberichtsbogen, die in der Lage ist, die Wölfe entsprechend zu bespielen.
Aber eins haben wir noch zur Personalsituation. Das hat Christian vorhin mir quasi rübergerufen im Raum. Mittelstädt, Wagnermann, Stiller und auch Neuzgang Jeltsch, alle 4 gelbe Karten belastet. Correct. Da könnte es mal, also gerade bei Innenverteidiger Jeltsch zum Beispiel, da wird wahrscheinlich recht schnell die 5. gelbe Karte kommen, die er aus Nürnberg mitgetragen hat.
Ja, aber wobei da ist drauf zu achten. Selbst wenn Alter Kiel nicht fit werden sollte, glaube ich nicht, dass Jeltsch spielt. Also
nee, ich meine mein generell so gesehen, ja, da ja, fängt sich schnell die 5. gelbe, das meine
ja, ja.
ich.
Ja, also vor allem, wenn 4 Spieler gleich vorbelastet sind, sollten die vielleicht nicht alle auf einen Schlag das Ding holen, sondern sich das vielleicht einigermaßen schön aufteilen. Es gibt ja einige...
Frag mal bei Florian Kohfeldt nach. Ja.
Den hast du dir schon wieder gefressen. Ja. Es gibt ein paar Stimmen, die übrigens auch sagen, dass Jeff Chabot sich in der Schlussphase in Mainz noch die Gelbe geholt hat und somit gegen Gladbach gesperrt war, um in Dortmund zu spielen. Ja, war jetzt nicht das Schlechteste. Gegen Gladbach hat das zwar ein bisschen gefehlt, aber es war umso wichtiger. Ich glaube, dass er dann in Dortmund auf dem Platz war. Das haben wir
selbst
schon gesehen.
Ich meine, die Leute brauchen Urban Legends. Das ist alles, verstehe ich schon. Alles gut.
Eine Urban Legend ist Philipp Meisel.
Ja,
der sagt uns jetzt, wie das Spiel aussieht.
So sieht's aus.
Ich tippe morgen was anderes.
Ich tippe 2-2 und nach einer Marillenerscheinung am Samstagmorgen ändere ich das wahrscheinlich nochmal. Jedenfalls 2-2 ist mein Tipp für dieses Spiel, genauso wie im Hinspiel auch.
Stand jetzt.
Ich habe hier wirklich, auch wenn ich gar nicht mehr so dieser, gab es so diese Tippwerbung irgendwie, der 3-1-Mann oder irgendwie sowas hieß es doch, oder ja. Mr. 3-1.
Mr. 3-1, direkt zum Wetterbieter, geil.
Das bin ich diesmal. Das hat für mich sofort irgendwie nach 3-1 geschrien. Vielleicht war es letztes Jahr schon 3-1, war auch das, war lange eng. So dieser Dreierpack dann kurz vor Schluss, aber ich, auch da vielleicht lange eng auf 1-1, aber dann rechnet es dem VfB zu, dass das Ding auf ihrer Seite ziehen.
Da weiß ich schon, wie ich meinen Tipp ändere am Samstag. Ja. So Felix, die Punkte
sich jemand Mr. 3-1, das war wirklich, also es gab diese Werbespots in Halbzeiten, die einen tierisch auf die Nerven gegangen sind. Vielleicht ein Stück weit zu vergleichen mit, willst du wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Nein, möchten wir nicht.
Nein, Ralf. Danke, Ralf.
Mein Tipp ist 2-0.
Ha ja, guck mal, dann würde ich auch nehmen. Das sind zumindest 3 Punkte.
Ja.
Ich habe jetzt noch einen Tipp für euch, bitte.
Gerne.
Zum einen, wir sollten öfters Schnaps trinken vor Aufnahmen. Tat uns gut heute, fand ich. Zum anderen, am 24. Februar ist das nächste Mein VfB x VfB im Ländle Pubquiz und zwar im schönen Kornwestheim. Wir packen euch den Anmelde-Link in die Shownotes. Kommt vorbei, quizt mit und gegen uns. Der Holger Laser und ich werden durch den Abend führen. 8 Fragerunden zu 5 Fragen. Es gibt jede Menge Sachen zu gewinnen und ich habe Fragen vorbereitet, die sich durchaus mit Themen, wo es Schnittmengen gibt, die wir heute auch behandelt haben. Ja, also insofern, 3 Leute müsst ihr sein, um ein Team zu bilden. Einer von diesen 3 sollte VfB-Mitglied sein, damit das alles passt. Aber selbst wenn nicht, kommt einfach rum, schließt euch zusammen. Wenn ihr allein seid oder einzeln seid, dann hockt euch an den Tisch mit dazu und habt Spaß den ganzen Abend. Wird wirklich mega lustig. Die Auftaktveranstaltung war in Saalach. Im Kreis Göpping, jetzt also Kornwestheim und dann ja touren wir dieses Jahr durch das ganze Ländle. Wir sind immer mal woanders und ich freue mich, würde mich freuen, wenn ihr am 24. vorbeischaut.
Dann bleibt noch der obligatorische Hinweis, dass ihr uns natürlich überall folgen könnt, @meinvfb, auch auf unserem YouTube-Kanal, auch über info@meinvfb.de und auch bei WhatsApp, wo wir übrigens den Fotobeweis dafür liefern, dass wir hier nicht übermäßig die Schnapszahl Folge 333 verbracht haben, sondern es war tatsächlich nur einer. Ja, nicht, dass die Leute denken, guck mal, was der, ne, so. Unsere Chefs hören ja auch zu, Philipp.
Ja. Vor mir steht auch Apfelmango, möchte ich hier erwähnen.
Also aber genau genommen war es 3, weil jeder einer getrunken hat.
Richtig, und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch einigermaßen launig durchbringen konnten durch die Folge 333 und in der nächsten Woche hoffentlich in der Folge 334 einen Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg besprechen können. Als Rausschmeißer haben wir für euch nochmal den Moment des 2-0 aus Dortmund. Bis nächste Woche.
Der dann auf rechts Jimmy Leveling findet. Auch Sterju rutscht schon wieder aus, aber trotzdem die Situation geht weiter. 2-0 für unseren VfB Stuttgart. Chef Chabot, Flankenball kommt rein. Chef Chabot, 2-0. Und da rutscht alles, da lupft alles, da läuft alles. 61. Minute und jetzt ist hier richtig Power drin für unseren VfB. 2-0, Chef Chabot. Und die Situation, die haben wir richtig herbeigekämpft.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.